5. Buch Mose, Kapitel 28. Ich habe ja versucht, es euch über WhatsApp oder E-Mail schon durchzugeben, die freiwillige Hausaufgabe oder Vorbereitung, dass man schon Kapitel 27 und 28 zu Hause liest. Es haben nicht alle erreicht, jetzt sind auch ein paar Gäste da. Wer will, kann das dann gerne nochmal zu Hause lesen. Das ist also dieser zusammenhängende Komplex. Und das Kapitel 28, das ist, ich glaube, eins der härtesten und schwierigsten Kapitel der ganzen Bibel. Also das ist keine leichte Kost, die wir heute vor uns haben. Und ich lese uns jetzt die ersten Verse daraus. Und es beginnt ganz schön, dieses Kapitel. Es geht nämlich um den Segen für Gehorsam. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr dein Gott als Höchstes über alle Völker setzen. Als Höchstes über alle Völker der Erde setzt. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst. Und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr dein Gott gibt. Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn deines Gottes hältst und in seinen Wegen wandelst. Dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er es dir gebe. Der Herr wird dir den Himmel seinen guten Schatz auftun, um dein Land Regen zu geben zu seiner Zeit und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen, du aber wirst dir nichts ausleihen müssen. Und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz. Und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts, wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass du sie bewahrst und tust. Und wenn du nicht abweichen wirst von all den Worten, die ich heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, sodass du nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem Ausgang. Der Herr wird gegen dich Fluch, Bestürzung und Bedrohung entsenden in allem, was du unternimmst, bis du vertilgt wirst und schnell umkommst. Um deiner bösen Werke willen, weil du mich verlassen hast. Der Herr wird dir die Pest anhängen, bis er dich vertilgt hat aus dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Der Herr wird dich mit Schwindsucht schlagen, mit Fieberhitze, Brand, Entzündung, Dürre, mit Getreidebrand und Vergilben. Die werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. Der Himmel über deinem Haupt wird für dich zu Erz werden und die Erde unter dir zu Eisen. Der Herr wird den Regen für dein Land in Sand und Staub verwandeln. Der wird vom Himmel auf dich herabfallen, bis du vertilgt bist. Der Herr wird dich vor deinen Feinden geschlagen dahingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen. Und du wirst ein Anblick des Schreckens werden für alle Königreiche auf Erden. Und deine Leichname werden allen Vögeln des Himmels und allen Tieren zur Nahrung dienen und niemand wird sie verscheuchen. Der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen, mit Reude und Krätze, sodass du nicht geheilt werden kannst. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der Sinne. Ich höre jetzt hier erstmal auf. Reicht auch erstmal. Lass uns nochmal beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass wir auch die Botschaft dieses Kapitels in rechter Weise verstehen. Herr, gib mir die rechten Worte. Und lass uns alle wirklich diese Botschaft vom Herzen begreifen. Lass uns dieses Wort so verändert, wie du es willst. Amen. Damals war es üblich, wenn ein König den anderen besiegt hat oder vielleicht auch mehrere andere Könige, dass man Vasallenverträge schloss. Das bedeutete dann, dass der unterlegene König dem Großkönig versprach, hoch und heilig, dass er ihn unterstützen würde in all seinen Unternehmungen, meistens militärischer Art. Und der Großkönig, er versprach dann dem unterlegenen König, dass er ihn beschützen würde. Und für diesen Abschluss wurde so ein richtiges Vertragswerk aufgesetzt. Das sah dann folgendermaßen aus. Es begann mit einer historischen Einleitung. Wie kam es überhaupt zu der Situation? Dann kamen diese ganzen Pflichten und Regeln und Gesetze. Und dann gab es den Hinweis, dass all das in Stein geschrieben werden sollte und möglichst auch immer wieder abgeschrieben werden sollte und dass dieser Text auf keinen Fall verändert werden sollte. Und dann wurde dieses ganze Gesetzeswerk abgeschlossen mit einer Reihe von Segnungen, wenn sich alle dran hielten, und mit einer noch viel längeren Reihe von Flüchen und Verwünschungen von allen möglichen Gottheiten, die man kannte und nicht kannte, wenn man diesen Bund gebrochen hat, diesen Vasallenvertrag. Und die Bedeutung dieses Werks, dieses Vertrags war natürlich klar. Man sollte sich also unbedingt unter allen Umständen an die Vereinbarung dieses Vertrags halten. Der Vertrag war eben nicht einfach so eine Abmachung, vielleicht, dass wir auch später nochmal nachverhandeln können, wie so Koalitionsverträge oder so, oder Vereinbarungen. Nein, dieser Vertrag war eine absolut verbindliche, verpflichtende und unaufhebbare Vereinbarung. Nun, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, das fünfte Buch Mose hat eine ganz ähnliche Form wie diese alten Vasallenverträge. Und das ist ganz bewusst von Gott so gewollt. Gott wollte, dass sein Volk schon an der Form dieses Gesetzesbuches, die allgemein bekannt war damals, erkannte, worum es bei diesem Bundesschluss ging. Es war eben keine ungefähre Vereinbarung, so ein lockeres Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk. Wir haben uns ja alle lieb und das wird schon klappen. Nein, ihre Beziehung sollte eine absolut verbindliche und verpflichtende und unaufhebbare sein. Eine Beziehung, die durch Gottes Segen und durch den Gehorsam des Volkes gekennzeichnet war. Und auch das fünfte Buch Mose endet darum mit einer Reihe von Segnungen und einer noch viel längeren Reihe von Flüchen. Gerade Fluch und Segen sollen die Verbindlichkeit dieses Bundes nochmals unterstreichen. Und Segen und Fluch wird in übertriebener, in bildhafter Weise beschrieben. Zum Beispiel verheißt Gott in den Versen 20 bis 28, die habe ich euch gelesen, eine Todesstrafe nach der anderen. Erst stirbt man durch die Pest, dann durch die Schwindsucht, dann durch Hunger, dann durch feindliche Angriffe und so weiter, obwohl man ja nur einmal sterben kann. Ja, der Himmel wird wie Erz, der Boden wie Eisen. Sie werden auf einem Weg auskehren, auf sieben werden sie dann versprengt werden. Also es ist ganz deutlich, diese Texte wollen nicht komplett wörtlich verstanden werden. Es ist eine bildhafte, eine übertriebene Sprache. Es kommt auf die Botschaft an, die sie enthalten. Diese übertriebene, bildhafte Sprache gebraucht Gott, um die Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit der Sache deutlich zu machen. Er wollte, dass es auch der Letzte aus diesem geistig trägen Volk verstand, worum es ging. Nun, wer ist von euch alle schon mal mit einem Langstreckenflieger geflogen? Nach Amerika oder so? Viele von euch, ne? Also die es nicht gemacht haben, das ist dann etwa so, man ist ganz aufgeregt, oh, heute fliege ich und dann steigt man ins Flugzeug und dann kommt der spannende Start und dann irgendwann ist man über den Wolken und vielleicht wird es sogar dunkel und irgendwann werden alle träge und das Licht geht langsam aus und dann dösen alle dahin. Man schläft so ein. bis zu dem Moment, wo die Flügel des Flugzeugs zu rattern anfangen und der Kapitän dann durchgeht, ja, wir haben gewisse Turbulenzen, aber es ist alles okay. Da sind alle wieder wach. So. Also kann man sich gut vorstellen. So. Diese krasse Sprache der Flüche, das ist eine Art sprachliche Turbulenz, das ist eine Art sprachliche Schocktherapie, die Gott uns hier gibt. Gerade darum musste man diese enthaltene Botschaft sehr ernst nehmen. Es ist eine Übertreibung. Es ist eine Schocktherapie. Aber gerade darum müssen wir sie umso ernster nehmen, die Botschaft, die da enthalten ist. Gott macht uns in diesem abschließenden Kapitel sehr eindrücklich deutlich, was es bedeutet, mit ihm im Bund zu stehen. Das ist heute unser Thema. Was es bedeutet, mit Gott im Bund zu stehen. Das Erste, was deutlich wird, es ist eine bindende Beziehung. Das hat mit Verbindlichkeit, mit Ernsthaftigkeit zu tun. Gott spielt nicht mit den Menschen. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. In der Bibel geht es ja um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und immer wenn Gott mit den Menschen in Beziehung tritt, geschieht das durch einen Bund. Gott sagt nie, lass uns mal ein bisschen gucken, ein bisschen auf Freundschaft machen, wollen wir miteinander gehen oder irgendwas, was wir uns so ausdenken. Es geht immer um Bund, um Bindung, um Verbindlichkeit. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk ist darum eine Bundesgeschichte. Und wir sprechen darum von Bundestheologie. Das ist das Kern, der Kern unserer Theologie. Gott meint es ernst, Gott ist treu, Gott will sein Volk segnen, er liebt es und er will, dass sein Volk es auch ernst meint, treu ist und ihn liebt. Und wisst ihr was, Gott hat sogar den Ehebund gestiftet. Ja, unter anderem, damit wir das begreifen. Dass wir das tiefer begreifen, was Gott damit meint. Es ist keine lose Freundschaft, keine offene Beziehung, keine Geschäftsbeziehung, auch keine Kompromisse. Er möchte eine feste, beständige, innigliche Beziehung. Er will einen Bund. Und mögen uns manche Worte in diesem Bundesschluss schockieren, die es gelesen haben, da wird es noch viel grausamer am Ende des Kapitels. Ich lese uns das dann noch teilweise vor. Möge uns das auch schockieren. Erkennt bitte die geniale Botschaft da drin. Gott meint es ernst. Es ist kein Schicksalsgott, wo wir einfach nicht wissen, was kommt. Gott meint es ernst. Er will diese Beziehung, diese Gemeinschaft, diese feste, ewige Verbindung mit uns. Und wir wissen dann aus der Geschichte, dass es Israel war, die den Bund gebrochen hat. Und nicht umsonst nehmen deshalb auch die Flüche viel, viel mehr Raum ein als der Segen. Der Abfall war dadurch schon angedeutet. Doch bevor Gott dann ausdrücklich tatsächlich diesen Abfall prophezeit in Kapitel 31, wird die herkömmliche Form des Bundesvertrages aufgebrochen. Also Mose muss hier von dieser Form, die alle irgendwie kannten, abweichen. Er verheißt nach seitenweisen Flüchen und Strafe nicht das Ende, so wie das damals eben bei den Vasallenverträgen so war, sondern er verheißt, dass Gott sich wiederum über sein Volk erbarmen wird. Er verheißt im Kapitel 30, also noch bevor der Abfall verheißen wird, den neuen Bund. Er verheißt, dass Gott den alten Bund trotz des Bundesbruches des Volkes im neuen Bund erfüllen will. Gott meint es ernst, wenn er mit uns in einen Bund treten will. Wir haben uns das in der letzten Predigt genauer angeschaut, an diesem Vers, wer am Holz hängt, ist verflucht. Jesus wurde zum Fluch. Das heißt, er hat das, was diese Flüche, so schrecklich sie auch sind, nur andeuten können, auf sich genommen. Gottes ewiges Gericht. Und er hat uns damit nicht nur von diesem Fluch befreit, sondern er hat alles Nötige dafür getan, dass diese Bundesbeziehung wiederhergestellt werden kann. Und zwar auf eine Art und Weise, dass sie nie wieder zerbrochen werden kann. Und hier gibt es noch extrem viel zu sagen, aber ich möchte euch hier an die Predigt erinnern, die ich gehalten habe über die Kapitel, die zwischen den 10 Geboten und den Gesetzesblock Kapitel 12 bis 26 steht. Also dieses Überleitungsstück, ja, 10 Gebote und dann kommen sozusagen die vielen Gebote, die die 10 Gebote so auslegen, erklären, was meint man jetzt eigentlich damit? Und dazwischen, die Botschaft dazwischen, das war die Botschaft über den Zusammenhang zwischen Gottes Segen und unserem Gehorsam und wiederum Gottes Gnade. Werden wir jetzt durch unseren Gehorsam gesegnet, so wie wir es hier in diesem Kapitel gelesen haben, oder werden wir durch Gnade gesegnet, so wie es dann nach dem Kapitel deutlich wird? Und ich erinnere euch, es ging also darum, dass wir alles von Gott empfangen, dass wir alles aus Gnade bekommen und gleichzeitig gilt, dass Gott uns segnet, wenn wir sein Wort halten. Und die Lösung dieses Konflikts ist nun, wer Gottes Gnade erkannt und erfahren hat und nur der wird Gott wirklich lieben können. Und nur wer Gott liebt von ganzem Herzen, der wird ihm auch gehorsam sein. Also Gott segnet nicht sturen Gehorsam. Gott reicht es eben nicht aus, wenn wir äußerlich seine Gebote halten. Nur Gehorsam aus reinem und von ganzem Herzen ist wahrer Gehorsam und der wird von Gott gesegnet. Und darum bildete das Gebot, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, ganzer Kraft und so weiter, um diese Kapitel 6 bis 11, den Rahmen, es wurde am Anfang und am Ende erwähnt, und hier an unserer Stelle ist es sozusagen denn die Erfüllung im neuen Bund. Gott wird dein Herz beschneiden und dann wirst du ihn lieben. Gott will verhindern, dass wir sein Gebot missbrauchen. Wir sollen Gott nicht folgen aus Erwägung, dass wir uns bei ihm was verdienen könnten. Wir sollen Gott nicht folgen, weil wir auf den reichen Segen spekulieren, der uns hier verheißen wird. Weil wir uns materiellen Reichtum, Gesundheit und viele gesunde Kinder erhoffen. Oder vielleicht sogar auch nur aus Angst vor seinem Gericht. Nein, wir sollen Gott folgen um Gottes Willen. Wir sollen Gott folgen aus hingebungsvoller Liebe. Und es ist unser Trost und unsere Ermutigung, unsere große, tiefe Freude, dass Gott diese Liebe zu uns hat, dass Gott es ernst meint. Und genau das soll uns ermutigen, dass wir diesen Bund mit Gott auch ernst nehmen. Wisst ihr was? Die Beziehung zwischen dir und Gott, das ist die wichtigste Beziehung, die du in deinem Leben hast. Es ist nichts wichtiger als die Beziehung zwischen dir und Gott. Und mit dieser Beziehung dürfen wir nicht spielen. Die dürfen wir nicht locker nehmen. Und in ihr dürfen wir nie locker lassen. Nachdem Paulus im Römerbrief das deutlich gemacht hat, dieser alte Bund, der gebrochen wurde, der neue Bund, Gottes Gnade und Liebe zu uns, dann sagt er, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, angesichts dessen, wie ihr sehen könnt, Gott ist treu zu seinem Bund, dass ihr eure Leiber, also euer ganzes Leben, darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Es gibt keine wichtigere Beziehung in deinem Leben. Und das bedeutet nun, dass diese Beziehung alles andere prägen muss. Sie muss dich selbst prägen, sie muss deinen Charakter, dein Wesen prägen. Es geht eben nicht nur um äußerliche Treue, sondern es geht um dein Herz. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Also das Thema ist, was es bedeutet, mit Gott im Bund zu stehen. Das Erste, was ist eine bindende Beziehung. Und das Zweite ist jetzt, es ist eine prägende Beziehung. Der Segen, wie er hier beschrieben wird, so wie das damals eben die Leute kannten, das war eine landwirtschaftliche Gesellschaft. Ja, es ist dieser materielle Segen, es ist eine gute Ernte, die verheißen wird. Es ist aber auch der familiäre Segen und dann Schutz und Sicherheit. Aber dieser ganze Segen sollte ein Zeichen dafür sein, dass das Volk, welches mit Gott im Bund steht, Gottes besonderes Eigentum war. Es war erhöht über alle anderen Völker. Ja, Vers 1. Ein heiliges Volk, abgesondert für Gott. Vers 9. Ein Volk, über dessen der Name des Herrn ausgerufen ist. Vers 10. Also dieses Volk gehörte zu Gott und deshalb lebten sie unter seinem Schutz und Segen in diesem Land. Und die Botschaft dieses Segens ist doch, ist, denke ich, klar. Wir sollen vor allen Dingen eins ersehnen, nämlich Gottes Gegenwart, die Gemeinschaft mit ihm. Das ist die Botschaft. Nicht strebe nach diesen materiellen Gütern, sondern sehne dich nach der Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Beste, das Wichtigste. Dieser herrliche Segen soll uns die Herrlichkeit Gottes und seine Liebe und Barmherzigkeit zeigen. Okay, die Botschaft des Segens, schön. Aber was soll jetzt die Botschaft des Fluches in uns prägen? Der Fluch ist ja zunächst einmal die Umkehrung des Segens, und zwar Punkt für Punkt. Da ist euch aufgefallen, ja? Missernten, Trockenheit, Krankheit und so weiter. Aber es bleibt nicht bei der Umkehrung des Segens, nein, es geht noch weiter. Bedrängnis und Unterdrückung durch feindliche Völker wird folgen. Es wird keine Kraft und Hilfe da sein, kein Helfer. Schutzlosigkeit, Hilflosigkeit und Tod. Gott wird sein Angesicht abwenden. Sie verlieren nicht nur seinen Segen und Schutz, sie stehen unter dem Fluch und werden darum zuletzt aus dem Land vertrieben werden. Und selbst dann, wenn sie wieder aus dem Land heraus müssen, wieder in die Gefangenschaft, wird ihr Elend nicht zu Ende sein. Ihr könnt mit aufschlagen, Kapitel 28, Vers 65, also fast die letzten Verse, da steht dann, nachdem sie sozusagen wieder in die Verbannung mussten, dazu wirst du unter diesen Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsohlen. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen. Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Ich finde, der nächste Vers ist so eindrücklich. Immer dieses innere Gefühl, was man haben wird. Am Morgen wirst du sagen, wenn es nur schon Abend wäre. Und am Abend wirst du sagen, wenn es nur schon Morgen wäre. Wegen der Angst, die dein Herz erschreckt. Und wegen dessen, was deine Augen ansehen müssen. Und dann kommt das Ende der Flüche, der letzte Vers, 68. Und in diesem Vers geht es zurück in die ägyptische Gefangenschaft. Sie werden wieder als Sklaven nach Ägypten verkauft werden. Sie werden wieder dort enden, wo sie eben gerade hergekommen waren. Verkauft unter die Sklaverei der Sünde. Und wisst ihr was, liebe Geschwister, diese letzte Prophezeiung hat sich genauso erfüllt. Im Jahre 70, wo die Römer sozusagen Israel, Jerusalem zerstört haben, wurden massenweise von Juden auf Schiffe verladen und nach Israel geschafft und dort als Sklaven verkauft. Aber weil es solche Massen waren, gab es ein absolutes Überangebot von Sklaven und so war dann kein Käufer mehr da. So wie es hier der letzte Vers sagt. Genauso hat sich es erfüllt. Wir müssen die Botschaft sehr ernst nehmen. Aber der Höhepunkt des Fluches, oder sagen wir mal vielleicht das Grausamste, was wir in diesem Kapitel lesen, das ist, glaube ich, nicht die Deportation. Wenn ihr es zu Hause gelesen habt oder schon mal gelesen habt, ich denke, es ist der Kannibalismus, von dem hier die Rede ist. Ich lese euch die Verse vor, ab Vers 53. Und lest nur mit, sonst werdet ihr es mir nicht glauben, dass das hier so steht. Dann wirst du die Frucht deines Leibes essen. Also wenn die Stadt belagert ist und sie einfach, der Hunger ist einfach nicht mehr zu beherrschen. Dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die dir der Herr dein Gott gegeben hat. In der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind bedrängen wird. Der verweichlichste und verwöhnteste Mann bei dir wird dann missgünstig auf den Bruder blicken und auf seine geliebte Ehefrau und auf den Rest seiner Kinder, die er übrig behalten hat. Sodass er keinen von ihnen etwas von dem Fleisch seiner Kinder gibt, das er essen muss, weil ihm nichts übrig geblieben ist in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind in allen deinen Toren bedrängen wird. Auch die verweichlichste und verwöhnteste Frau unter euch, die so verweichlicht und verwöhnt ist, dass sie nicht einmal versucht hat, ihre Fußsohle auf die Erde zu setzen, die wird missgünstig auf ihren geliebten Ehemann und ihren Sohn und ihre Tochter blicken und auf ihre Nachgeburt, die zwischen ihren Beinen hervorkommt und auf ihre Kinder, die sie gebiert, denn sie werden dieselben vom lauter Mangel heimlich essen in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind in deinen Toren bedrängen wird. Nun, diese Verse sind mit einer übertriebenen Art geschrieben. Aber wisst ihr, der Erfüllung sollte nicht viel von diesem beschriebenen Ausmaß fehlen. Ihr könnt das nachlesen in 2. Könige 6, Vers 28 oder in Klagelieder 4, Vers 10. Die niedrigsten, ja die tierischen Instinkte sollten herrschen, wenn man vor der Entscheidung stand, mein Leben oder das des anderen. Gott würde die Menschen ihren sündigen Begierden überlassen. Sie sollten die Sünde und ihre Folgen voll und ganz auskosten müssen. Ist uns das zu krass, wie das hier beschrieben wird? Wir brauchen gar nicht in die Bibel gucken, wir müssen nur Nachrichten gucken. Es ist so krass, Sünde ist so krass, Krieg ist so. Da werden Menschen abgeschlachtet, da werden Kinder geschlachtet. Die Botschaft dieses Fluches, die ist eindrücklich. Was macht Sünde aus uns? Sie macht uns zu rücksichtslosen, perversen Wesen, zu entmenschlichten Wesen. Sünde zerstört jegliche Beziehung und Sünde zerstört den Menschen selbst. Und es beginnt schleichend. Aber Sünde ist wie ein Krebs, wir hatten es in der letzten Predigt. Und darum gibt es nichts auf dieser Welt, was du mehr fürchten und mehr verabscheuen sollst, als den Krieg und seine schrecklichen Folgen, die auch außerbiblisch beschrieben werden. Dieser Kannibalismus, das gibt es auch in außerbiblischen Quellen. Nun, schön, wenn es so wäre, aber wisst ihr was? Den Krieg zu verabscheuen, das reicht nicht aus. Das reicht überhaupt nicht aus. Es gibt nichts, was du in dieser Welt mehr verabscheuen sollst, vor was du einen Ekel haben sollst, als die Sünde, weil die Sünde dazu führt. Aber wir trauen es uns zu, in unserem Alltag was zu machen, mit Sünde zu spielen. Wir lieben die Gratwanderung, ja, den Mittelweg, den Kompromiss. Und wir haben uns an manche Sünde in unserem Leben gewöhnt. Wir haben mit ihr leben gelernt. Sünde ist nicht grausam, Sünde ist süß. Sünde ist nicht zerstörend, nein, sie ist manchmal hilfreich. Sünde ist nicht pervers, sondern das ist doch normal. Es ist halt so. Wisst ihr, was das für unsere Beziehung, für unsere Bundesbeziehung zu Gott heißt? Von unserer Seite aus führen wir eine sogenannte offene Beziehung. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was das bedeutet, aber wer eine offene Beziehung führt mit seinem Partner, der sagt sich, ja, es ist schon okay, wenn wir mal fremd gehen. Von Anfang an. So ein bisschen halt, wie es sich so ergibt und was sich nicht vermeiden lässt. Da soll der andere sich nicht so haben. Das sagen wir zu Gott. Da muss Gott Verständnis haben. Er ist doch ein Gott voller Gnade und Liebe und vergibt gern. Und dann fliegen wir eingeschläfert über den Wolken dahin bis ins Himmelreich. Und dann lässt Gott die Turbulenzen kommen in unserem Leben durch irgendein Leid, was er uns gibt. Oder eben diese sprachliche Schocktherapie, diese sprachlichen Turbulenzen. Dann rüttelt uns Gott mit diesen Gerichtstexten wach. Und wisst ihr was, dafür können wir ihm dankbar sein. Da müssen wir nicht drüber schlagen, oh, diese schrecklichen Kapitel, oder ah, das kannst du keinem zum Lesen geben. Dafür müssen wir Gott dankbar sein. Gott führt uns vor Augen, was Sünde ist und wohin uns Sünde führt. Damit wir eine abgrundtiefe Abscheu, einen Ekel vor Sünde bekommen. Auch schon vor den kleinen Sünden in unserem Leben, die ja aus unserer Sicht gar nicht so schlimm sind. Also die Botschaft des Segens lautet, sehne dich nach Gott selbst. Und die Botschaft des Fluches lautet, hab eine Abscheu vor Sünde. Und diese Sichtweise soll unser Denken und unser Handeln, unser Herz und unsere Hände prägen. Das ist so wichtig für uns. Aber es ist noch nicht alles. Wir müssen hier noch etwas darüber hinaus erkennen. So, wenn ihr Männer, oder ich weiß nicht, ob ihr zusammen wart, wenn ihr euren Ehering gekauft habt, Eheringe, ne? Dann, oder wenn ihr jetzt demnächst wieder Schmuck für eure Frauen kaufen wollt oder gekauft habt, oder wenn ihr einfach beim Juwelier Kolke mal vorbeilauft und ihr lasst euch Schmuck präsentieren. Wie wird er präsentiert? Auf wunderschönen goldenen oder tief dunkelgrünen Samt. Warum? Damit er hell erstrahlt, damit man seine ganze Pracht und den ganzen Glanz sieht. Ja? Ich komme jetzt nochmal auf die Frage zurück, warum der Segen 14 Verse lang ist, der Fluch aber 54. Also fast viermal so lang. Durch unsere Sünden haben wir den Segen verwirkt und wir stehen unter dem vollen, grausam, entsetzlichen Fluch. Das ist so. Auch wenn der Mensch es in dieser Welt nicht unbedingt so erfahren muss. Selbst Israel damals musste nicht diesen vollen, ganzen Fluch erfahren. Gott hält das Gericht und Gott hielt das Gericht aus Gnade zurück. So schreibt das im Römerbrief. Er hält es zurück, damit wir Zeit zur Umkehr haben. Aber wisst ihr was, liebe Geschwister, nur wenn wir den Fluch über die Sünde, nur wenn wir die Dunkelheit unserer Verlorenheit begreifen, dann werden wir den Glanz und die Herrlichkeit des Evangeliums erkennen und vom tiefsten Herzen danach verlangen. Nur wenn wir diesen pechschwarzen Sumpf unserer Sünde und Verlorenheit als Hintergrund erkennen, dann werden wir auf diesem Hintergrund dieses hellstrahlende, wunderschöne Evangelium erkennen. Der Segen, ja, aber auch vor allem der Fluch über unsere Sünde, der prägt unser Denken über die Gnade Gottes. Es ist keine billige Gnade. Es war keine Kleinigkeit für Jesus, uns zu retten. Es ist das kostbarste Geschenk, das es gibt. Was schreibt Paulus im Römer Kapitel 5 darüber? Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wieder mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde, damit wir die ganze Schande sehen und erkennen, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist. Da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was bedeutet es, mit Gott im Bund zu stehen? Es ist eine bindende Beziehung und es ist eine prägende Beziehung für uns. Und das führt uns jetzt zum dritten Punkt. Es ist eine bindende und eine prägende Beziehung in guten wie in schlechten Zeiten. Denn das muss natürlich noch gesagt werden. Obwohl wir durch Christus nicht mehr unter diesem Fluch stehen, erfahren viele Christen scheinbar die Folgen dieses Fluches in der Welt. Werden sie nicht verfolgt? Leiden sie nicht durch Hunger und Kälte und alles Mögliche? Müssen sie nicht auf der Flucht sein? Sind sie nicht im Gefängnis? Erleiden sie nicht den Tod? Geht sie nicht genauso? Nun, wir dürfen fest darauf vertrauen, dass wir Erben des Reiches Gottes sind. Auch die Christen, die unter diesem Leid heutzutage noch stehen. Wir werden in Ewigkeit die Herrlichkeit Gottes genießen. Ohne Sünde, ohne Leid und ohne Tod. Das Neue Testament ist sehr klar. Wir haben es heute in der Lesung gehört. Dass wir zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird, für uns berufen sind. Und dann schreibt er weiter, Petrus, 1. Petrus 1, Vers 5, wir in der Kraft Gottes berufen sind und dass wir eben in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu diesem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Und er schreibt, dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Aber dir jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Diese Anfechtungen stehen für alle möglichen Anfechtungen, für das Leid, was uns von außen trifft, für die Sünde, mit der wir noch zu kämpfen haben, für unsere Kämpfe. Und der Grund für die Anfechtung, für das Leid, fasst Petrus dann im nächsten Vers zusammen, das ist der Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird. Der Glaube, also unsere Beziehung zu Gott, das ist das Kostbare. Nicht das Gold, die materiellen Dinge hier in dieser Welt. Unsere Gemeinschaft mit Gott, dieser Glaube, der muss bewährt werden. Warum? dass Lob, Ehre, Herrlichkeit zur Folge, dass das Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi, weil dadurch dann Jesus verherrlicht wird. Und an dieser Verherrlichung haben wir Anteil als sein Volk. Genauso haben wir es diese Woche uns angeschaut im 2. Thessalonicher 1 in der Bibelstunde. Da war es auch deutlich, dass Verfolgung und Bedrängnisse ein Zeichen für den wahren Glauben, für die Ernsthaftigkeit in der Nachfolge und für die Bundeszugehörigkeit zu Gott sind. Nun, Gott kann uns in dieser Welt auch mit materiellen Dingen segnen. Und ich denke, wir erfahren das im überreichen Maße hier in Deutschland. Aber es wäre fatal, Gott nachzufolgen mit der Hoffnung, vielleicht sogar Erwartung dieser weltlichen Segnungen. Wir würden Gott zum Götzen degradieren. Wir würden ihn zu einem Werkzeug unserer Verherrlichung machen. Und liebe Geschwister, darum ist die Botschaft des alten Bundes so wichtig für uns im neuen Bund. Darum ist Mose, 5. Mose 27 und 28, das sind keine geschichtlichen Relikte, die uns nicht mehr wirklich betreffen. Wenn die Botschaft dieser Kapitel unser Denken prägt, dann werden wir Sünde verabscheuen. Selbst wenn es bedeutet, dass wir gerade dadurch Leid erfahren müssen in dieser Welt. Und dann werden wir auch unter Bedrängnissen treu bleiben. Weil Gott selbst für uns das Wichtigste ist, die Gemeinschaft mit ihm. Und dann werden wir getröstet werden, weil wir wissen, Gott meint es ernst mit uns. Er ist treu, selbst wenn wir untreu werden. Mag der Fluch über die Sünde und mag die Strafe noch so groß sein. Christus hat den Fluch auf sich genommen und die Strafe getragen und darum können wir mit unserer ganzen Schuld zu ihm kommen. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir können zu ihm kommen, immer wieder. Und um Vergebung bitten. Und Segen erlangen. Wir bringen unsere Schuld zu ihm, auf der dieser Fluch liegt, und er gibt uns Segen. Wisst ihr, Christus ist unser König, aber wir sind eben nicht seine Vasallen. Wir sind seine Freunde. Wir sind seine Jünger, wir sind seine Brüder und Schwestern. Amen. Und der Friede Gottes, der alle unsere Vernunft übersteigt, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.